Wirtschaft unterrichten. Der Tübinger Podcast zur Wirtschaftsdidaktik für angehende Lehrpersonen und Lehrerinnen und Lehrer in der Praxis. Was sind relevante Themen der Wirtschaftsdidaktik und wie unterrichte ich das Fach Wirtschaft abwechslungsreich? Wir sprechen mit Expertinnen und Experten der ökonomischen Bildung über spannende und aktuelle Fragen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge zum Thema finanzielle Bildung und Ethik. Mein Name ist Katharina Schild, euer Podcast-Host. Bei mir ist heute Bernd Villauer als Experte für unsere heutige Folge. Herr Villauer, Sie sind Senior Advisor Finance am Weltethos-Institut, einem Anneninstitut der Stiftung Weltethos der Universität Tübingen. Und im Rahmen Ihrer Arbeit setzen Sie sich ganz intensiv mit den Themen der Finanzethik, der Geldtheorie und auch der Sustainable Finance auseinander. Wir freuen uns sehr, dass wir heute mit Ihnen über die Rolle der Ethik für die finanzielle Bildung sprechen dürfen. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich bedanke mich für die nette Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Um direkt zu beginnen, was begeistert Sie denn persönlich am Thema finanzielle Bildung und Ethik?
Ja, ich glaube, dass Geld für uns einfach überall und immer in unserem Alltag, für unsere Lebensplanung eine enorm wichtige Rolle spielt. Ob uns das immer so gefällt oder nicht oder ob wir davon belastet werden, wenn wir uns mit Geld und Finanzfragen nicht auskennen, dann stehen uns in jedem Fall weniger Lebensmöglichkeiten zur Verfügung, unsere Lebensqualität sinkt. Und mich begeistert das Thema, weil es so allgegenwärtig ist und weil ich aber merke, dass viele Menschen diese Wichtigkeit, diese Bedeutung von Geld und Finanzen versuchen zu ignorieren und sich ihr nicht stellen wollen. Das ist eine Art Tabu und ich glaube, dass Geld ein faszinierendes Tabu ist. Ich glaube, es ist spannend, daran zu arbeiten. Und ich möchte gerne dazu beitragen mit meiner Arbeit, dass immer mehr Leute mehr Chancen in diesem Bereich bekommen. Und es ist auch intellektuell herausfordernd. Also ich finde es ethisch wichtig und interessant. Man kann Menschen befähigen und befördern. Aber ich finde es auch intellektuell enorm faszinierend. Geld und Finanzen sind ein sehr komplexer und komplizierter Bereich. Und das macht sehr großes Vergnügen, sich damit zu beschäftigen.
Wir sprechen heute ja über das Thema finanzielle Bildung und Ethik. Warum sind denn eigentlich ethische Aspekte im Bereich der finanziellen Bildung so wichtig?
Nun, es ist so, dass aus meiner Sicht jedenfalls Wirtschaft immer mit Menschen zu tun hat. Menschen agieren mit Menschen im Wirtschaftsbereich und vor allem auch im finanziellen Bereich. Und Ethik beschäftigt sich mit Menschen, mit ihren Entscheidungen, mit ihren Handlungsmöglichkeiten, mit ihren Lebensperspektiven. Das heißt, überall, wo Menschen mit Menschen interagieren, muss Ethik meiner Ansicht nach ins Spiel kommen, ethische Reflexion organisiert werden. Und bei Financial Literacy, wenn wir das als Bereich eben der Economic Literacy verstehen, ist das ganz besonders wichtig. Da treten zum Teil Fragen auf, die allgemein mit Bildung zu tun haben. Also Bildungsfragen sind auch eminent ethische Fragen, weil es um die Befähigung von Menschen geht, die Entwicklung von Menschen, Lernprozesse etc. Aber gerade im Finanzbereich, wo wir es oft mit realer Macht zu tun haben, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Finanzielle Bildung entscheidet über Lebensmöglichkeiten, über Möglichkeiten zu agieren, die eigene Souveränität zu behaupten oder zu verlieren. Also wirklich über Macht und Ohnmacht in einer Gesellschaft. Und das ist für mein Dafürhalten, würde ich sagen, sehr eng verbunden mit dem, was wir über die Wertediskussion wissen. Wir in der Ethik, sagen wir mal als Ethikerinnen und Ethiker, beschäftigen uns ja immer damit, wie auch zum Beispiel Werte in solchen Zusammenhängen wirken. Und gerade hier kann man zeigen, dass Financial Literacy bestimmten Werteorientierungen gerecht werden sollte, damit das dauerhaft stabil und gut funktioniert für Menschen, die ihre Souveränität verteidigen. Und ich möchte gerne hervorheben, dass es da zwei Grundbegriffe gibt, die man sich merken sollte, meiner Ansicht nach, nämlich immer Autonomie auf der einen Seite und Solidarität auf der anderen. Wir versuchen, Autonomie zu stärken und versuchen, ethische, sagen wir mal, Prüfungen in dem Bereich vorzunehmen, ethische Reflexionen anzustoßen. Und das heißt, Autonomie als Souveränität, als Möglichkeit der Menschen, ihre eigenen Entwicklungsmöglichkeiten auszubauen, selbstbestimmt zu leben. Ganz klassisch nach Kant ein Ausgang aus Unmündigkeit, also Autonomie als erstes großes Feld. Das zweite Feld ist Solidarität. Financial Literacy sollte nicht nur dazu dienen, dass der Einzelne oder die Einzelne ihre Möglichkeiten ausbaut, also so im Sinne von jeder kämpft für sich selbst und wir geben ihnen dazu quasi noch die Waffen in die Hand, sondern dass wir auch verstehen, wie wir gerade im Finanzbereich mit anderen Menschen verbunden sind, wie das ein Geben und Nehmen ist, wie wir Teil sozialer Netzwerke sind. Ja? Geld und Finanzen sind immer auch ein soziales Interaktionsfeld. Und wenn wir diesen Aspekt von Solidarität, ja, von Gemeinschaftlichkeit nicht im Blick haben, ich glaube, dann fehlt uns was ganz Wichtiges bei der ethischen Reflexion.
Wenn wir jetzt konkret auf die Finanzentscheidung des Individuums schauen, man mag ja denken, dass der ethische Aspekt im Kontext der Finanzentscheidung vielleicht gar nicht zum Tragen kommt. Wie sehen Sie das und wo sind ethische Aspekte überall zu berücksichtigen?
Ja, ich würde ja sagen, überall. Überall, wo Menschen über Geldflüsse und finanzielle Strukturen informiert sein sollten. In Schulen, in Hochschulen, in Betrieben, bei Nachrichtensendern, Zeitungen etc. Überall spielt das eine Rolle. Ich habe einen Beitrag geschrieben zu einem Buch über Finanzen in der Kirche, aber auch in Sozialverbänden, in Sozialindustriezusammenhängen. Also ich glaube, dass man fast keinen Bereich findet, wo das nicht wichtig ist. Denn ob wir uns das gefällt oder nicht, Geld durchdringt tatsächlich unsere ganzen Lebensverhältnisse. Nicht? Man kann das große Geldbuch von Simmel zum Beispiel nehmen und da nochmal ein bisschen drüber reflektieren, wie das alles verändert, was wir träumen, was wir denken, wie wir handeln. Und dass wir deshalb tatsächlich eigentlich ein ethisches Bewusstsein, eine ethische Befähigung nirgends wegstreichen können. Wir können das überall gebrauchen. Und deswegen, das, um das positiv zu wenden, können auch die verschiedensten Bereiche dazu beitragen. Denn Ethik und ethische Reflexion findet ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern muss an konkreten Kontexten sich immer wieder beweisen, sich selbstkritisch auch befragen. Und da können alle Bereiche beitragen. Also wenn ich zum Beispiel mich mit den Finanzflüssen in der Logistik beschäftige, ja, bei Transportunternehmen, lerne ich ungeheuer viele Dinge, die dort gelten und zum Teil nur dort gelten. Wenn ich andererseits dann zum Beispiel in die Fischereiindustrie gehe oder in andere Dinge, ins Marketing, ja, habe ich wieder was gelernt über deren Finanzflüsse, deren Finanzkultur. Und das ist auch für die Ethik enorm bereichernd. Also, um Ihre Frage zu beantworten, überall muss es zum Tragen kommen, in den verschiedensten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen. Auch deshalb, weil die Finanzethik selbst dort ungeheuer viel zu lernen hat.
Sie haben gerade gesagt, dass wir ethische Aspekte in allen Bereichen berücksichtigen müssen. In Ihrem Buch Meine Bank wäscht grüner thematisieren Sie ja das Phänomen des Greenwashings in der Finanzbranche. Wie schätzen Sie denn die Gefahr des Greenwashings bei Finanzprodukten ein?
Ich will mal ein bisschen seltsam antworten. Ich hoffe, die Gefahr ist sehr groß. Warum? Weil ich denke, dass Greenwashing ein Zeichen dafür ist, dass es ein Problembewusstsein gibt. Es würde nicht so viel Greenwashing betrieben, es würde nicht so viel gelogen über angeblichen ökologischen Impact bei bestimmten Finanzprodukten, wenn nicht klar wäre, Menschen suchen den ökologischen Impact. Ja, es gibt eine Nachfrage nach ethischem Investment, wie man oft sagt. Die Menschen wollen einfach Dinge vorgelegt bekommen, die aus ihre Sicht dazu beitragen, dass die Welt ein bisschen besser wird. Und deswegen glaube ich, die Gefahr ist sehr groß. Ne? Und es ist auch gut, dass die Gefahr so groß ist. Die Frage ist, wie entwickelt sich das weiter? Also entsteht aus dem Greenwashing ein echter Lernprozess? Das habe ich schon bei einigen Firmen auch erlebt, auch Banken. Diesmal haben sie so getan, als ob. Ne? Also sie haben eben die berühmten Anzeigen geschaltet mit glücklichen Hunden auf grünen Wiesen und Familien vor Häusern, wo dann die Solarpanels drauf sind und so. Aber haben sich keine großen Gedanken gemacht, wie sie diese Art von nachhaltigem Lebensstil wirklich unterstützen können. Und im Laufe der Zeit sind sie in Lernprozesse eingestiegen, weil sie auch kritische Nachfragen bekommen haben von Konsumentinnen und Konsumenten. Und das ist meiner Ansicht nach ein guter Weg. Also vom Greenwashing wirklich zum Green Doing, sage ich mal. Ja? Das ist so ein entscheidender Punkt. Grundsätzlich, glaube ich, wird dieses Problem nicht weggehen, einfach weil die ökologischen Probleme nicht weggehen. Ja? Also es gab noch vor Jahren immer mal wieder Unternehmerinnen und Unternehmer, die gesagt haben, naja, diese Nachhaltigkeitsgeschichte, das geht schon auch irgendwann wieder vorbei und das wird jetzt gerade sehr hochgekocht. Ich bin fest davon überzeugt, das wird nicht vorbeigehen, weil nämlich die ökologische Krise da ist und weil wir die immer stärker spüren werden, Extremwetterlagen etc. Also das wird uns auf jeden Fall begleiten und die Finanzbranche kann dem deswegen auch gar nicht entgehen. Sie wird auf jeden Fall zeigen müssen, dass sie sich der Verantwortung bewusst ist und das wird sie im ersten Schritt dann oft tun über Greenwashing, aber dann hoffentlich auch immer mehr über Lernprozesse.
Worauf sollten denn Konsumentinnen und Konsumenten dann konkret achten, wenn sie in tatsächlich nachhaltige Finanzprodukte investieren wollen?
Ich glaube, es gibt zwei Punkte, auf die man besonders achten sollte. Da fängt man an mit einer kritischen Selbstprüfung. Ich würde immer sagen, dass Anlagenverhalten, gutes Anlegen beginnt damit, dass ich selbst mal mich frage, was verstehe ich zum Beispiel unter Nachhaltigkeit oder was möchte ich genau erreichen mit meinen Anlagen? Also Selbstkritik, Selbstprüfung, so diese Art von Reflexion, die ist aus meiner Sicht ganz zentral. Wenn ich nicht weiß, was ich damit erreichen will, das gilt für konventionelle Anlagen übrigens genauso wie für ethisch verantwortete und welche nachhaltigen Anlagen, dann kann ich diese Ziele auch nicht erreichen. Wenn ich zum Beispiel weiß, als Mensch in mittlerem Alter zum Beispiel, ich will für meine Rente vorsorgen, muss ich ganz bestimmte Produkte wählen, ich muss ganz bestimmte Entscheidungen treffen. Ich muss aber vorher definiert haben, was will ich erreichen, welche Summe will ich wann haben, welche Art von Absicherung etc. Und so ist es auch im Bereich des Greenwashings oder der ethisch verantworteten Anlagen. Ich muss mich selbst kritisch fragen, was verstehe ich denn unter Nachhaltigkeit? Will ich den CO2-Ausstoß reduzieren? Will ich bestimmte ökologische Systeme schützen? Biodiversität zum Beispiel, wichtiges Thema im nachhaltigen Anlegen. Will ich das voranbringen? Will ich bestimmte soziale Dinge erreichen, zum Beispiel Kinderarbeit, möchte ich die gerne vermeiden? Ja, also wie sollen meine Anlagen da genau strukturiert sein und welchen Impact will ich erreichen? Impact ist eben die Wirkung. Ja, welche Wirkung soll tatsächlich greifbar, sichtbar, dokumentiert werden? Das ist so ein ganz wesentlicher Punkt, dass ich anfange mit dieser kritischen Selbstprüfung und dass ich ende mit der kritischen Prüfung des konkreten, sagen wir mal, Effekts, den ich habe. Nicht? Finanzanlagen, wie alle anderen Wirtschaftsentscheidungen, haben bestimmte Effekte. Wir bewirken etwas, wir verändern etwas und die kritisch zu prüfen und da mir die Dokumentation genau anzuschauen, das ist zentral. Also am Anfang sollte die kritische Selbstprüfung stehen, am Ende sollte die kritische Prüfung von irgendwelchen Wirkungen, von Impacts stehen.
Wenn wir jetzt den Blick auf die Schule werfen, warum ist denn das Thema finanzielle Bildung und Ethik eigentlich relevant für Schülerinnen und Schüler?
Na, das Thema Geld und Finanzen ist ja relevant durch die ganze Lebenszeit hindurch, durch alle Phasen der Entwicklung. Und es geht immer darum, dass wir eben einen verantwortlichen und selbstgestalteten Umgang mit Geld entwickeln, dass wir das kultivieren und dass wir die Grundlagen dafür schaffen. Und in der Kindheit und Jugend wird ja genau das angelegt. Das heißt, da sind wir in einer Phase, wo sich bestimmte Begriffe erst bilden, bestimmte Routinen herausbilden. Also wir lernen, Sichtweisen einzuüben, Gewohnheiten uns anzueignen. Wir bilden uns Urteile, manchmal sind es auch Vorurteile. Also diese Phase ist ganz, ganz wichtig. Wir sind ja nicht über das ganze Leben hinweg immer gleich lernfähig. Ich glaube schon, dass wir auch im hohen Alter noch Dinge dazulernen und auch radikal Neuentscheidungen treffen können. Aber es gibt schon so bestimmte Formungs- und Entwicklungsphasen, die extrem wichtig sind. Und deswegen sollte man bei Schülerinnen und Schülern unbedingt das thematisieren. Es sollte in dieser wichtigen Phase angegangen werden. Und vor allem ist es sehr, sehr interessant, dass in der Schule der Zusammenhang mit den anderen Lernfeldern und Kompetenzfeldern noch gut herzustellen ist. Also Sie können in der Schule noch vermitteln, dass unser finanzielles Verhalten, unsere Art von finanzieller Kompetenz in Zusammenhang steht mit gesellschaftlichen Verhältnissen, größeren wirtschaftlichen Kontexten. Das ist also noch nicht so, dass Sie quasi wie als Erwachsener oft sich eine bestimmte Spezialkompetenz aneignen wollen und die dann loslösen quasi von anderen Dingen. Das ist also nicht so eine Inselkompetenz, sondern es ist mehr in einem Kontext, im schulischen Kontext, wo dann in der, was weiß ich, Gemeinschaftskunde oder in anderen Bereichen nochmal klargemacht wird, ja, das ist verbunden mit einem gesellschaftlichen Zusammenhang. Das halte ich für einen ganz wesentlichen Punkt, auch finanzethisch, dass man sich nicht immer nur auf sich selbst quasi konzentriert, sondern eben auch den politischen, den volkswirtschaftlichen Zusammenhang ins Auge bekommt. Deswegen ganz wichtiges Thema in der Schule.
Können Sie ein praktisches Beispiel für die Berücksichtigung ethischer Aspekte in der finanziellen Bildung geben, das so auch im Unterricht genutzt werden könnte?
Ja, ich kann da viele Beispiele geben. Das beschäftigt mich ja immer wieder, weil ich auch zum Beispiel in meiner Vorlesung, die ich mache, Finanzmarkt und Ethik, muss ich ja auch immer ganz konkret Beispiele bringen. Das kann man nicht einfach nur anhand von abstrakten Theorien abarbeiten. Und ich will da mal drei Dinge rausgreifen. Das erste ist Neobroker. Sie können mit diesen Neobrokern, die quasi den Aktien- und Fondshandel über Smartphone ermöglichen, ja ganz andere Dinge tun als früher. Wir haben eine neue Anleger- und Anlegerinnen-Generation, Menschen, die also sich viel früher für solche Sachen interessieren, gerade weil sie eben solche Firmen, die auf dem Smartphone präsent sind mit Apps, eben wie Trade Republic oder Scalable oder andere, weil sie die jetzt nutzen können. Und darüber zu reden, über die Chancen, aber auch über die Gefahren, die damit verbunden sind, sich mal anzuschauen, wie sind diese ganzen Benutzeroberflächen aufgebaut. Wie sind die auch verlockend? Ja, es gibt ja da die sogenannte Gamifizierung, dass das alles mit Ballons, die aufsteigen, wenn man eine Aktie kauft oder mit anderen Dingen irgendwie ausgestattet ist, die einen natürlich verlocken, da reinzugehen und quasi dieses Spiel zu beginnen. Aber das hat natürlich auch bestimmte Gefahren und die gebe ich auch in meiner Vorlesung dann zum Besten. Das heißt, ich schildere auch, wie, sagen wir mal, man süchtig werden kann, wie es auch zum Beispiel dazu kommen kann, dass Menschen dann zum Beispiel sich umbringen, weil sie plötzlich Schulden aufhäufen, weil sie ihr finanzielles Engagement nicht mehr überblicken. Also diese Dinge kann man anhand von Neobrokern, dieser Smartphone-Anlageform, kann man wunderbar erklären. Der zweite Punkt wäre, danach werde ich auch öfters gefragt, wie ist es eigentlich mit Rüstungsinvestments? Was sind dann, sagen wir mal, die Probleme, wenn man in Firmen investiert, die eben Rüstungsgüter herstellen, Panzer etc.? Das ist etwas, wo man sehr schön zeigen kann, erstmal, wie funktionieren solche Märkte? Warum ist es, sagen wir mal, nicht so, dass das Geld, das ich jetzt in Rüstungsaktien investiere, sofort 1:1 zu, was weiß ich, Rheinmetall oder Hensoldt geht, sondern auf dem Sekundärmarkt quasi zirkulieren. Man kann also bestimmte wirtschaftliche Themen daran wunderbar verdeutlichen. Man kann aber auch zeigen, wie man eben Verantwortung übernimmt, wie man bestimmte Themen, sagen wir, weiter behandelt, ja, wie also Ethik und Wirtschaft hier verbunden sind. Und es ist deshalb natürlich auch so wichtig, das zum Beispiel im Unterricht mal anzusprechen, weil das die jungen Menschen sehr beschäftigt. Also ich merke das, ich habe eine Tochter von 15 Jahren, da ist dieses Thema, gibt es Krieg? Ist Krieg möglich? Die ganze Ukraine-Problematik und so weiter, die ist sehr präsent. Und deswegen sind auch solche Verknüpfungen zu, ja, was kann man da in seinem Anlageverhalten berücksichtigen? Glaube ich, die ergeben sich natürlich in dieser Weise. Und da möchte ich noch einen dritten Punkt nennen, nämlich Versicherungen. Das hört sich jetzt erstmal sehr langweilig an, aber Versicherungen begleiten uns ja unser ganzes Leben. Wir Deutschen sind sowieso ein Volk, das sich unglaublich gerne versichert. Wir sind Versicherungsliebhaberinnen, könnte man sagen. Und deswegen ist es auch sehr präsent. Ich glaube, dass zum Beispiel Kinder in der Schule auch von ihren Eltern immer mal wieder was über Versicherungen hören. Und deswegen, glaube ich, ist es gut, da anzusetzen. Also was sind Versicherungen für Finanzprodukte? Was kann man darüber lernen? Was sind, sagen wir mal, die Vor- und Nachteile? Und wann werden die entsprechend wichtig? Also ich denke, diese drei Punkte kann man wunderbar nutzen, um konkrete Beispiele zu bilden. Zum einen eben der Aktienhandel mit den Neobrokern auf dem Smartphone. Zum anderen die Frage von Rüstungsinvestment. Wie kann man das rechtfertigen? Oder was sind da die Fragen und die Probleme, die entstehen? Und das dritte eben Versicherungen. Ne? Für wen, bei welcher Gelegenheit, in welcher Art? Ich denke, das ist relativ konkret und da kann man sich selbst auch sofort was vorstellen.
Für Jugendliche und junge Erwachsene ist es ja oft schwer, die vielen Finanzakteure richtig einzuschätzen. Wo können sie denn eigentlich Informationen dazu finden?
Nun, glücklicherweise sind die Möglichkeiten, sich da Informationen zu besorgen, wirklich gewachsen in den letzten Jahren. Also es gab früher die Situation, dass nur die Wirtschaftszeitungen und bestimmte Kanäle eben darüber berichtet haben. Da hatte man die klassischen Zeitungen, die die älteren Herren meistens gelesen haben für Anlagetipps und Ähnliches. Das hat sich gewandelt. Also wir haben zum einen diese ganze Welt der sozialen Medien, wir haben YouTube, wir haben eben Podcasts, so wie diesen hier. Wir haben verschiedenste Möglichkeiten. Das ist ein großer Bereich, wo man sich informieren kann. Aber ich will noch was anderes hinzufügen, nämlich Verbraucherschutzzentralen. Verbraucherschutzzentralen machen einen guten Job, gerade in Deutschland, auf Landes-, auf Bundes-, auf Regionalebene, mit ganz verschiedenen Medien, mit Broschüren, mit Büchern, aber auch zum Beispiel mit einer interessanten Zeitschrift, gerade im Finanzbereich, Finanztest. Finanztest ist das am meisten gelesene Wirtschaftsjournal in Deutschland, also die am meisten verbreitete Wirtschaftszeitschrift, die wir haben. Und es lohnt sich wirklich, da mal reinzuschauen, weil da die verschiedensten Produkte und Dienstleistungen sehr klar und deutlich vorgeführt werden mit ihren Pro und Contra. Das ist ohne jede Anzeige, das sind also keine Banken oder keine Versicherungen oder sonst wer vertreten, sondern die schauen einfach auf die Fakten und machen sehr, sehr gute Prüfungen. Finanztest, wunderbare Möglichkeit, sich zu informieren, kann man auch jungen Leuten empfehlen, weil das alles sehr niederschwellig und verständlich ist. Jetzt nochmal kurz zurück zu den sozialen Medien. Da gibt es ja auf YouTube auch alle möglichen Kanäle und alle möglichen Dinge. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich da noch ein bisschen damit zu beschäftigen, wie die Spreu vom Weizen zu trennen ist. Und da sehe ich auch eine Aufgabe für Lehrerinnen und Lehrer. Das muss man verantwortlich aufbauen, dass man sagt, da gibt es die Kanäle von irgendwelchen dubiosen Figuren, die einem dann ganz schnell irgendwelche super tollen Produkte mit 200% Rendite oder sowas verkaufen wollen. Es gibt aber auch gute, sachliche, seriöse und trotzdem interessante und auch ein bisschen unterhaltsame Kanäle. Auch hier gibt es eine Aufgabe, sagen wir mal, in der Wirtschaftspädagogik und Wirtschaftsdidaktik zu sagen, das ist seriös, das ist weniger seriös und das hat folgende Gefahren, aber auch Chancen. Und deswegen kann man, glaube ich, junge Leute ermutigen, informiert euch da und ihr werdet etwas für euren Geschmack auf jeden Fall finden.
Abschließend würde ich Sie gern bitten, den folgenden Satz zu beenden. Ethik in der finanziellen Bildung ist
nicht nur inhaltlich spannend, sondern eine wichtige Aufgabe, die wir alle gemeinsam angehen sollten.
Da würde ich Ihnen definitiv zustimmen. Vielen Dank für den heutigen Einblick, welche Rolle eigentlich die ethischen Aspekte für die finanzielle Bildung spielen und vielen Dank auch für Ihre Zeit.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wirtschaft unterrichten, der Tübinger Podcast zur Wirtschaftsdidaktik. Das Impressum. Die Moderation dieser Folge übernahm Katharina Schild. Redaktion und Postproduktion erfolgten ebenfalls durch Katharina Schild. Diese Folge entstand im Rahmen des Projektes Offene Wirtschaftsdidaktik des Lehrstuhls für ökonomische Bildung und Wirtschaftsdidaktik der Eberhard-Karls-Universität Tübingen, finanziert durch die Joachim-Herz-Stiftung. Weitere Unterstützungsangebote stellen wir euch auf unserer Projekt-Homepage Wirtschaft unterrichten zur Verfügung. Den Link findet ihr in unseren Shownotes. Wir sagen Tschüss und bis zur nächsten Folge.